Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist quasi ein Kollege. Ich bin Mediziner, wollte damals in die Sportmedizin gehen, habe mich dann aber für den Journalismus entschieden. Mein heutiger Gast, Dr. Johannes Kirsten, hat den Weg durchgezogen. Er ist Facharzt für Innere Medizin an der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin, sogar noch mit der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, das Ganze am Uniklinikum in Ulm und daher ideal dafür geeignet, uns allen einen Einblick in die aktuelle Lage, was Corona betrifft, zu geben, und zwar mal ganz unpolitisch. Politisch haben wir uns oft genug geäußert. Jetzt tun wir das Ganze mal auf Basis der Fakten, auf Basis der Patienten, die er tagtäglich sieht. Ein sehr interessanter Einblick mit den Themen der akuten Infektion, der Prävention davor, mit dem Thema Impfungen, aber auch, und das ist ein besonderer Schwerpunkt der Kollegen in Ulm, mit dem Thema, was bedeutet eine SARS-CoV-2-Infektion, die zu Covid-19 führt, eigentlich langfristig? Post-Covid-Syndrom, Long-Covid, das sind alles Schlagworte, da tauchen wir etwas tiefer ein. Ich wünsche euch, ich weiß nicht, ob ich euch viel Spaß wünschen kann bei diesem Thema, aber auf jeden Fall viele interessante Erkenntnisse aus meinem Gespräch mit Dr. Johannes Kirsten. Johannes, schön, dass wir heute hier sprechen können. Wir kennen uns bisher nur aus Social Media. Wir haben ein paar Mal im Messenger geschrieben. Weißt du noch unsere erste Begegnung, wie das angefangen hat?
Ja, ich habe dich angeschrieben, um euch auf was ihr in Carbon und Laktat besprochen habt, aufmerksam zu machen. Ich glaube, ich hatte eine Ergänzung. Das ist schon eine ganze Weile her. Und dann habe ich in Ermangelung anderer Kanäle habe ich dich dort angeschrieben. Und seitdem habe ich das immer mal wieder getan, weil ich zum Podcast hören ehrlicherweise über euren Podcast mehr oder weniger gekommen bin. Also ich habe eigentlich, Carbon und Laktat war der erste, den ich wirklich regelmäßig gehört habe.
Oh, sehr schön, das freut uns natürlich. Ich verbinde deinen Namen mit der Frage, was das denn für komische Stirnbänder sind, die Profis auf einmal beim Ironman Hawaii getragen haben, um sich zu kühlen. Die Frage hat den Hintergrund bei dir.
Ja, genau, also wir haben eben auch, das ist jetzt ja schon irgendwie graue Steinzeit, ich glaube, das war 2019, wo diese Stirnbänder da zu sehen waren. Und die Frage hatte damals noch den Hintergrund, ich arbeite ja eben in der Sportmedizin hier in Ulm und wir betreuen unter anderem eben die Rudernationalmannschaft und da stand ja 2020 Tokio im Raum, also jetzt steht 2021 im Raum, was ja die heißesten Olympischen Spiele aller Zeiten werden könnten zu dieser Jahreszeit. Und natürlich haben wir uns sozusagen nach allen Seiten immer umgeguckt, wie man vielleicht Kühlung optimieren kann, weil wie man dort mit der Hitze umgeht in Tokio wird sicher auch mitentscheidend sein. Und da hatte ich dich angeschrieben, genau.
Genau, und du bist auf uns aufmerksam geworden, weil du selber Triathlet bist, Triathlon betreibst.
Genau, also ich mache Triathlon seit 2013, da wurde hier im schönen Ulm ein Triathlon begründet, der Einstein-Triathlon gibt es leider inzwischen nicht mehr, waren nur 5 Ausgaben, aber das hat mich dann damals motiviert, dann doch schwimmen zu lernen, also Radfahren und Laufen konnte ich vorher schon, aber schwimmen gar nicht, und so, dass ich da eben 2013 das erste Mal eine olympische Distanz gefinisht habe und seitdem bin ich dabei geblieben. Das war jetzt nicht mein erster Leistungssport, das ist halt so dieses Typische, man macht vorher was anderes, das hört man irgendwann auf und dann wechselt man eigentlich nur die Sucht aus. Also ich habe gerudert fast von 98 bis 2011, 2012, glaube ich, bin ich meine letzten Rennen gefahren und war es einfach gewohnt, so seit ich 15 bin, mehr oder weniger jeden Tag zu trainieren. Und dann, kennst du vielleicht, Berufsleben fängt an, man hat nicht mehr ganz so viel Zeit und auch nicht mehr diese Flexibilität, um jetzt mit seiner Mannschaft zu trainieren. Und so bin ich dann beim Triathlon gelandet, wenn man es halt auch für sich selber machen kann. Und Radfahren konnte ich schon immer. Und ja, es Laufen so mäßig und Schwimmen dank YouTube-Videos und einer Einzelstunde bei Roy Hinn, den du, glaube ich, auch kennst, ist es dann doch mal ein bisschen vorwärts gegangen. Das war ganz witzig.
Ja. Ja, wir reden heute eben nicht über unsere Hobbys, über den Triathlon, sondern über den Beruf. Dein Beruf ist, du bist Arzt, du bist Internist und bist tätig in der sportmedizinischen Ambulanz der Uniklinik in Ulm, im Zentrum für Innere Medizin, Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin, so heißt der lange offizielle Name, glaube ich, wenn ich alles richtig gemacht habe. Der leitende Arzt ist da Professor Steinacker, einer der führenden Sportmediziner Deutschlands. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wofür seid ihr zuständig? Was ist eigentlich, wenn wir jetzt mal das Jahr 2020, 2021 noch ein bisschen ausklammern, was ist eigentlich der Tätigkeitsschwerpunkt von euch in einer sportmedizinischen Ambulanz?
Gut, einerseits, da hast du schon gesagt, genau, ich bin Internist und bin sozusagen für die internistische Seite zuständig. Wir haben eben auch eine orthopädische Seite. Aber grundsätzlich ist unsere Aufgabe, mal diese sportmedizinischen Grunduntersuchungen für Kadersportler zum Beispiel zu machen. Das ist das Kernthema unserer Einrichtung. Wir sind auch lizenziertes Untersuchungszentrum des Deutschen Olympischen Sportbundes, also eine dieser Sportmedizinen, die das eben machen dürfen. Wir bieten jede Form von Leistungsdiagnostik auch sportartspezifisch an. Wir betreuen auch Spitzensportler. Dadurch, dass mein Chef auch aus dem Rudersport kommt, daher kennen wir uns eigentlich auch schon sehr, sehr lange, ist es in Ulm vor allem Rudern ein Thema für uns immer gewesen. Und so, das ist so die eine Seite, ne? Betreuung des Spitzensportes in allen Facetten. Die andere Seite, die wir natürlich auch machen, ist Sport im Kontext mit Krankheit. Also unser zweiter Arm, wo ich den Sport in der Onkologie mitverantworte, also in der Krebstherapie. Das wird in den letzten Jahren immer mehr. Also es ist recht vielseitige Arbeit. Einerseits die fitten Spitzensportler, andererseits die schwer Kranken zu mehr körperlicher Aktivität zu bringen. Und natürlich sind wir auch offen, und das ist immer das, was die Leute nicht glauben, für ambitioniertere Amateursportler oder auch nicht so ambitionierte Amateursportler, die vielleicht rund um den Sport ein Problem haben. Auch die dürfen zu uns kommen. Hält sich immer das Gerücht, man müsste Spitzensportler sein, um in eine Sportmedizin kommen zu dürfen. Das stimmt natürlich nicht. Wir schauen uns jedes Problem gerne an, auf jedem Level.
Das heißt, die Leute kommen mit Problemen oder kommen sie einfach auch nur mit der Frage, ich möchte einfach mal wissen, ob ich geeignet bin, zum Beispiel für den Triathlonsport?
Genau, also die Grundfrage ist, Triathlon ist ja oft so ein Sport mit Quereinsteigern im mittleren Lebensalter, sage ich jetzt mal. Und die kommen häufig, sind es auch Sporteinsteiger, die einfach kommen und sich mal sozusagen durchchecken lassen wollen, ob jetzt so intensiveres Training, wie vielleicht sogar eine Langdistanzvorbereitung, eine gute Idee ist oder ob dem was entgegensteht. Also das ist eine relativ große Gruppe. Die wollen dann zum Teil natürlich auch vielleicht eine Leistungsdiagnostik im Laufbereich machen oder eben auf dem Fahrrad oder wie auch immer und kombinieren das dann. Das sind die einen, und die anderen sind natürlich vielleicht auch welche, die jetzt mit Training ganz gut unterwegs sind, aber halt Probleme bekommen, sei es jetzt natürlich orthopädischer Natur, das ist sicher häufiger, sei es aber vielleicht auch Magen-Darm-Beschwerden bei Sport und Wettkampf, ich meine auch solche Sachen kann man die Leute beraten und ist nicht unbedingt selten, oder wie sie vielleicht ihre Vorbereitung, ihre Ernährung optimieren, auch das, da beraten wir gerne. Also im Prinzip alle Probleme, die irgendwie, sage ich jetzt mal, medizinisch und Medizin und Sport so zusammenbringen. Also es ist sehr, sehr bunt, das Feld, was wir so machen. Und natürlich am anderen Ende die Übertrainingssyndrome, die jetzt nicht so häufig sind, aber die es natürlich auch gibt.
Ja, unterscheidet sich der Triathlet da vom Ruderer, vom Läufer, vom Fußballer? Jetzt mal unter uns gesprochen.
Ja, die unterscheiden sich schon. Also Triathlon ist eine Sportart, die halt in allen Altersklassen auf einem, sag ich mal, sehr hohen Niveau ausgeübt wird. Es gibt so in anderen Sportarten ja nicht mehr. Also wenn du beim Rudern, sag ich mal, aus deiner aktive Zeit beendest, dann gibt es relativ wenig Möglichkeiten, noch Wettkampfsport auf einem niedrigeren Level als zu betreiben, weil es einfach die Veranstaltung nicht gibt. Während ja beim Triathlon ist es ja im Prinzip so, Langdistanz geht bis ins hohe Alter und ist egal jetzt wie schnell, ob man die jetzt in 8 Stunden finisht oder in 14 oder in 16, ist halt immer mit sehr ambitioniertem Training verbunden, sodass du da halt, der Triathlet sich schon grundsätzlich daran unterscheidet, dass man einfach, sag ich mal, Männer in zwischen 40 und 70 oder Frauen zwischen 40 und 70, gibt es ja beides, hat die vielleicht schon irgendwelche Begleiterkrankungen haben, aber trotzdem sehr ambitioniert Sport machen. Und das hat man in anderen Sportarten eher wenig. Bei Läufern noch.
Also. Ja. Wenn man jetzt auf eure Website geht, dann sieht man als allererstes eigentlich eine Spezialsprechstunde für Leistungssportler mit dem Titel Müde und schwach nach Covid-19. Wir reden über diesen ganzen Komplex Covid-19. Wir haben da sehr, sehr viel drüber publiziert, in unserem Sinne publiziert, nicht in eurem wissenschaftlichen Sinne, aber haben sehr viel über Veranstaltungen gesprochen, über Startgeldrückerstattungen, über Trainingslager und so weiter. Aber die wirkliche praktische Seite, die beleuchten wir jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal. Was hat sich an eurem Betätigungsfeld geändert seit dem Jahr 2019?
Also, ja, wenn man es mal so anfängt, ne, das im März 20, Februar, März 2020 ist diese Pandemie natürlich auch auf unserem Radar erschienen. Und wir haben es natürlich auch erst diese Berichte aus China, dann irgendwie aus die Berichte aus Italien gesehen und hatten natürlich selber damit eigentlich noch gar nichts zu tun, bis dann halt in Deutschland diese enorme Vorbereitung im Frühjahr dann auch in den Krankenhäusern halt angekommen ist. Also wir natürlich auch unser sozusagen unser Programm mehr oder weniger runtergefahren haben, Teile unseres Personals auch zeitweise abgegeben haben an die Covid-Station, in Erwartung einer großen ersten Welle, die ja in Deutschland, toll, 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 zumindest hier in dieser Region, so wie sie erwartet war, nie stattgefunden hat. Also war dann nicht so riesig, diese erste Welle, glücklicherweise. Und im Weiteren hat sich natürlich unser Tätigkeitsfeld insofern verändert, dass wir wenig sozusagen zum Sportler selber fahren. Also wir haben früher sehr viele dieser Grunduntersuchungen auch zum Beispiel im Fechtsport vor Ort gemacht. Also wenn ein Kaderlehrgang war, sind wir da hingefahren, haben da alles aufgebaut, haben die komplett durchuntersucht sozusagen. Die mussten nicht zu uns kommen, sondern wir sind zu denen gefahren. Sowas gibt es natürlich seitdem nicht mehr. Und auch was jetzt so unsere Sportwissenschaftler angeht, viele Trainingslager wurden abgesagt, dann immer mehr Wettkämpfe wurden abgesagt. Das haben wir natürlich auch gemerkt. Und auf der Seite des Nicht-Spitzensports hat man gemerkt, dass Fußball und Handball schon lange nicht mehr passiert. Also zumindest unser Orthopäde hat sehr, sehr, sehr viel weniger zu tun, weil einfach viel weniger dieser typischen Verletzungen passieren. Also das ist so das, was aufgefallen ist. Und jetzt seit der zweiten Welle fällt eben auf, dass wir immer mehr Patienten auch kriegen, die vorher sehr sportlich aktiv gewesen sind, Covid gehabt haben. Ne? In der zweiten Welle waren es halt auch hier schon deutlich mehr und sich nicht mehr richtig davon erholen. Also das ist jetzt so das, wo sich unser Tätigkeitsfeld ganz arg hinbewegt, muss man sagen.
Was du erst geschildert hast, das sind ja alles präventive Maßnahmen, Absagen von Veranstaltungen, von Zusammenkünften, von Spielen, von Turnieren, von Rennen. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Patienten, den du wirklich hattest, der Symptome hatte oder wegen Covid bei euch dann war?
Ja, ich überlege gerade, das ist immer schwierig, wenn man den eindrücklichsten besser in Erinnerung hat. Also die ersten Patienten hatten wir schon im Sommer, weil wir da sozusagen ein paar Sportler hatten, die es schon aufgeschnappt hatten. Aber die hatten eigentlich das, was man als milden Verlauf bezeichnet, mit schneller Erholung und haben jetzt eigentlich nicht das, was jetzt so langsam in den Medien als Post-Covid-Syndrom oder Ähnliches auftaucht. Also die hatten eigentlich auch da im Weiteren keine Probleme. Und so die ersten richtig schlimmen Fälle haben wir in der Tat dann so im Oktober, November gesehen erst. Was natürlich, man muss sich das ja so vorstellen, wir sind ja eine Universitätsklinik, das heißt, wir sind ja sozusagen irgendwie so ein bisschen wie die letzte Wiese des medizinischen Feldes, ja, weil jemand, der jetzt die Infektion durchmacht, der ist erstmal zu Hause krank, geht in Quarantäne, dann akzeptiert er, also für 2 Wochen, dann akzeptiert er ja auch, dass er ein bisschen braucht, um sich zu erholen, also vor, sagen wir jetzt mal, 4 Wochen nach Infektion schlägt er vielleicht wird es jetzt kein schwerer Verlauf, weil er auch nicht bei seinem Hausarzt auf, dann tut er das, dann fängt er diese diagnostische Mühle an und bis er dann bei uns landet, ist die Infektion eigentlich 2 bis 3 Monate her, weil das so das Zeitfenster ist, wo man ja vielleicht sagt, ja, jetzt warten wir mal nochmal ab, es wird schon und so. Und insofern laufen wir ja immer so ein bisschen nach, ne? Und da gab es natürlich im Frühjahr wenig Leute, denen man schon 3 Monate also nach Infektion hätte sehen können. Und das kommt jetzt erst so richtig. Also jetzt kommen wir sind wir an der zweiten Welle und was immer die dritte dann bringt.
Ja, die initialen Verläufe, die akuten Verläufe, habt ihr da ein Bild? Unterscheidet sich das vom gut trainierten Sportler mittleren Alters gegenüber einem, der keinen Sport treibt?
Gut, es unterscheidet sich schon. Ich meine, diese ganzen Risikofaktoren für einen schweren Verlauf, die wurden ja auch in allen Medien so zitiert, ne? Wenn man natürlich schon chronische Begleiterkrankungen hat, vielleicht ein Diabetes, auch Übergewicht ist ein ganz großer Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Zum Beispiel, oder schon eine vorbestehende Lungenerkrankung natürlich ist ein Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Das ist ja schon alles, was bei, sag ich mal, sportlich fitten Patienten seltener vorkommt. Also es dürfte unter den Triathleten nicht so viele Adipöse oder Typ 2 Diabetiker oder metabolische Syndrome geben. Also das glaube ich jetzt sozusagen behaupten zu können. Das Problem natürlich an diesen Risikofaktoren, die man da immer hat, ist, das ist ja kein Zusammenhang. Also wir wissen ja nicht, warum jetzt der mit Übergewicht für den schwereren Verlauf, also im Sinne von einem Mechanismus, ja, gefährdet ist. Und so wissen wir jetzt auch nicht, sehen wir halt, okay, der sportlich Fittere, der übersteht das eher besser. Aber das ist ja auch nicht so richtig überraschend, wenn du gut trainiert bist, dein Herz-Kreislauf-System gut ist, deine maximale Sauerstoffaufnahme irgendwo im oberen Bereich dessen liegt, was du vielleicht genetisch erreichen kannst, dann hast du ja auch ganz andere Leistungsreserven, wenn du krank wirst. Das ist jetzt für nichts Neues für Covid, das kann man auch in anderen Erkrankungen zeigen, dass zum Beispiel auch bei Krebserkrankungen, dass man eben, wenn man eine hohe Leistungsreserve hat, halt auch schwerere Therapien besser übersteht. Du fängst halt auf einem höheren Niveau an, das zu verlieren. Und so ist es halt bei Covid natürlich auch. Insofern, körperlich fittere Patienten überstehen diese primäre Covid-Infektion sicher besser als körperlich unfitte. Aber, und das ist jetzt das große Aber, wir sehen eben jetzt auch, dass körperlich fitte Patienten von diesen Folgeerkrankungen, die ja ganz verrückt sein können, also im Sinne von sehr, sehr vielseitig an den Symptomen, die da vielleicht bleiben können, dass das einen nicht zwangsläufig davor schützt. Und wir wissen auch noch nicht, ob es jetzt sozusagen dann auch seltener auftritt. Das ist alles noch zu früh. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, sportlich fit zu sein.
Ja, ich würde da nochmal einen Schritt zurückgehen. Überhaupt das Risiko, eine Erkrankung sich einzufangen. Jeder Triathlet kennt den Begriff des Open-Window-Effekts. Ja, also nach einem harten Schwimmtraining im Winter noch ein Getränk zu sich nehmen mit Mitsportlern, dabei die Mütze vergessen und so. Das kennen wir alles. Habt ihr da ein Bild, ob Sportler überhaupt, und wenn ja, in welchen Sportarten eher gefährdet sind, sich überhaupt das Virus einzufangen? Sicher im Mannschaftssport nochmal was ganz anderes als in Einzelsportarten wie Triathlon?
Gut, also im Sinne von, dass eine Vermeidung dieses Open-Window-Effekts, also jetzt so dieses diese üblichen Maßnahmen, die man halt einhalten sollte, ne, nach dem Sport warm anziehen, vielleicht gleich duschen, trockene Kleidung und so weiter, dass man es damit vermeiden kann, das würde ich sagen, geht nicht, weil letztlich ist dieses Virus so ansteckend, auch jetzt mit den Mutationen, die aufgetreten sind, das ist das Einzige halt, was verlässlich ein schützt, eben die bekannten Maßnahmen sind. Also man muss halt Abstand halten, man muss halt, darf nicht zu viele Leute treffen. Man hat es ein bisschen in der Hand mit Maske tragen natürlich, also gerade FFP2-Masken. Wenn das beide Seiten tragen, verringert das natürlich die Wahrscheinlichkeit schon deutlich. Seine Handyhygiene muss man natürlich hinterfragen und also eben regelmäßiges Händewaschen, Hände desinfizieren und so weiter. Und sodass das jetzt nicht zwangsläufig sportspezifisch ist. Also das jetzt, die Hallensportler mit den engen Umkleiden, die haben natürlich ein größeres Problem, als dass du draußen beim Rennradfahren ein Problem kriegst, wenn du jetzt mit deinem Sportkameraden zu zweit Corona-regelkonform noch mit dem Rennrad fährst. Da passiert in der Regel auch nichts. Wissen wir ja auch, dass diese Aerosole, die da mal im Raum gestanden sind, wahrscheinlich keine Rolle spielen. Also der Großteil der Übertragung passiert halt in Innenräumen.
Ja. Hast du ansonsten grobe Präventionsvorschläge, Präventionsmaßnahmen? Vitamin D ist auch in Triathlonkreisen bekannt, ist viel diskutiert worden, ob es präventiv zumindest auf schwere Verläufe einwirkt.
Genau, dafür gibt es Daten, wobei man sagen muss, Vitamin D-Gabe sollte ja nie erfolgen, wenn man keinen Vitamin D-Mangel oder zumindest eine Unterversorgung hat. Also Vitamin D ins Blaue zu nehmen, davon muss man jetzt aus medizinischer Sicht abraten. Wer mal seinen Vitamin D-Spiegel bestimmt hat und weiß, der war viel zu niedrig und substituiert, der hat ja so die aktuelle Datenlage wahrscheinlich eine besseren Schutz vor Atemwegsinfekten im Allgemeinen. Also wir wissen aus Studien, dass Leute mit einem Vitamin-D-Unterversorgung bzw. Vitamin-D-Mangel häufige Atemwegsinfekte haben als die, die gut versorgt sind. Das hat man an Leistungssportlern getestet, ist also für die Triathleten irgendwo übertragbar. Und es gibt auch Daten, dass die Verläufe bei ausgeglichenem Vitamin-D-Spiegel etwas besser sind als bei unausgeglichenem Vitamin-D-Spiegel. Aber es ist halt auch nicht die Tablette, die mich vor der Infektion schützt. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Ne? Kriegen tue ich es trotzdem. Vielleicht ist der primäre Verlauf halt besser. Aber ich sag da den Leuten auch jetzt, die so langsam ein bisschen müde werden, es ist halt einfach ein russisches Roulette-Spiel, was für einen Verlauf man kriegt. Weil es kann dir keiner vorher sagen, ob du mit deinem total fitten, gut austrainierten Körper wirklich davor gefeit bist, eine bleibende Schädigung zu behalten. Und das Risiko wäre mir persönlich immer viel zu groß, um da jetzt sozusagen diese Maßnahmen, die halt nachweislich helfen, nämlich Abstand halten, Maske, Händehygiene irgendwie zu vernachlässigen und mich darauf zu verlassen, dass mein Vitamin-D-Spiegel ausgeglichen ist. Also man sollte einfach auch jetzt im Hinblick darauf, dass die Impfungen ja irgendwann jetzt dieses Jahr schon funktionieren werden, das Fass wollen wir jetzt gar nicht aufmachen, sollte man halt jetzt versuchen, das noch durchzuhalten, bis man halt auch eine Impfung bekommen hat. Weil ich meine, jetzt sind wir so weit gekommen, sich jetzt noch einzufangen, wäre doch, und dann unter Umständen halt nie wieder an alte Leistungen anzuknüpfen, und das muss man ganz klar sagen, das kann einem passieren, das Risiko wäre mir viel zu groß.
Ja, jetzt haben wir das Thema Prävention besprochen. Wir haben besprochen, dass es eben unter Sportlern doch tendenziell eher mildere Verläufe gibt. Aber euer großer Schwerpunkt ist eben das Thema Post-Covid, Long-Covid, wie auch immer man es benennen mag. Ein Krankheitsbild, was es bis vor kurzem noch gar nicht gab, wo es auch wenig Literatur zu gibt, aber wo ihr an vorderster Front seid. Wie muss man sich das Ganze vorstellen vom zeitlichen Verlauf her und was gibt es da an Symptomenkreisen, die aus dem Ganzen irgendwo so ein Syndrom machen, was sich sehr uneinheitlich darstellt?
Genau, also es ist ja eben, du hast ja schon gesagt, die Literatur ist noch ziemlich dünn zum Post-Covid-Syndrom oder zum Long-Covid, also es wird auch gestritten, ob wir das überhaupt schon als Syndrom definieren dürfen, weil dafür müsste es eigentlich 6 Monate bestehen. Und da sind wir jetzt halt irgendwo noch in dem frühen Bereich. Das Problem ist ja, vielleicht fangen wir an, ne, man bekommt diese Erkrankung und es dürfte sich halt rumgesprochen haben, dass die akute Erkrankung häufig als fieberhafter Atemwegsinfekt verläuft, mit unter Umständen einer viralen Lungenentzündung, dass häufig, sag ich mal, Geruchs- und Geschmackssinn verloren gehen. Auch das ist was wirklich häufig passiert, dass häufig, wenn der Verlauf halt doch nicht nur so milde ist, halt Atemnot und Husten dazukommen und auch Brustschmerzen, Herzrasen und so weiter. Also diese klassischen, möchte man schon fast sagen, Symptome an Herz oder Lunge. Und dann gibt es eben eine Vielzahl von Patienten, die haben da eben vielleicht eine Woche Symptome, fühlen sich ausgeprägt krank, erholen sich dann im Verlauf von 2-3 Wochen wieder und dann ist es eigentlich gut. Also das ist immer noch die überwiegende Mehrheit. Aber wir haben auch, und wir schätzen, dass es im Moment so zwischen 5% und 10% der Patienten sind, also auch der jüngeren Patienten vor allen Dingen, die eine verzögerte Erholung haben und die einfach mit einem sehr bunten Bild an bleibenden Symptomen zurückbleiben. Das kann, also für uns jetzt in unserem Tätigkeitsbereich steht da immer der Leistungsverlust eigentlich im Vordergrund, oder das ist dann das, wo man irgendwie dann daran denkt, zu uns zu kommen. Wenn man halt vorher Sport gemacht hat und dann merkt, okay, jetzt so, eigentlich ist jetzt ein Monat her, aber es geht gar nichts mehr. Also ich kann eigentlich gar nicht trainieren, ich krieg sofort Atemnot, mein Puls ist sofort in Bereichen, wo ich normalerweise nie bin. Ich bin sehr müde, ja, also eben diese Fatigue-Symptomatik, sagt man dazu, ist sehr, sehr häufig. Auch neurologische Symptome, die bleiben, also am Nervensystem, sind auch nicht selten. Also man spricht jetzt davon Brain Fog, also so die Leute beschreiben das von so einem, wie im Nebel zu sein. Konzentrationsschwäche, dann auch vielleicht Halbseitensymptomatiken, also im Sinne von, dass vielleicht eine Hand nicht mehr so gut funktioniert wie vorher oder dass ich mich extrem auf Alltagsdinge konzentrieren muss. Also es ist, genau, das ist jetzt schon, jetzt habe ich mich in dieser Aufzählung verfangen, ja, das ist ein unglaublich heterogenes Krankheitsbild, was man eben auch sieht, sind plötzlich neu aufgetretene allergische Symptome, dass die Leute auch bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, so, man spricht von Pseudoallergien und das ist einfach, das ist wahnsinnig heterogen und deswegen tun wir uns natürlich jetzt schwierig, dieses Syndrom zu definieren. Aber wir haben jetzt die Leute da, die eben solche Probleme nach einer Covid-Erkrankung haben und sind nicht wenige und es sind überwiegend junge Patienten auch dabei und es sind eben vor allem auch eben Leute dabei, die eben nicht auf der Intensivstation gelegen haben, ne? Also die öffentliche Debatte stellt ja immer so ein bisschen darauf ab, schwere Verläufe müssen verhindert werden. Ja, das sind nämlich, die meinen dann die sterben, ja, könnten, also unsere Risikopopulation, die ja auch impfpriorisiert sind. Aber blendet halt aus, dass auch die Leute, die jetzt vielleicht nicht das Risiko haben, zu versterben, ja, also für den ganz schweren Verlauf, dass die halt schwere Folgeerkrankungen erleiden können. Und da stehen wir noch völlig am Anfang, wie viele das sein werden. Aber es sind mehr, als man denkt. Und eben auch die von uns Sportlern ja immer so gefürchtete Herzbeteiligung, ja, die Herzmuskelentzündung, die ist weit häufiger, als man sich das vorgestellt hat bisher. Also, um nochmal vielleicht Zahlen zu sagen, je nachdem halt natürlich auch, wie genau man guckt, haben bis zu 15% der fitten Patienten halt doch eine Herzbeteiligung nachher gehabt. Und wie relevant die nachher ist, das steht auf einem anderen Blatt, also wie gut man sich davon erholt, wissen wir noch nicht. Aber das sind halt alles so Sachen, die uns Sportlern eigentlich schon Sorge machen müssen. Ne?
Ja, ja. Mir fällt dazu gerade eine Zahl ein, die kam aus den USA vor wenigen Tagen, dass ein Drittel der Patienten, die eine Covid-Erkrankung durchgemacht haben, hinterher noch und zu einem sehr, sehr großen Teil auch erstmalig noch in neurologischer oder psychiatrischer Behandlung waren. Also, dass man Covid-19 jetzt als Atemwegserkrankung einordnet, ich glaube, da ist man längst von ab.
Ja, man spricht von Multisystemerkrankung eigentlich, ja, genau. Mhm. Wobei halt eben diese Abgrenzung jetzt davon, was wirklich durch den Virus passiert ist und was vielleicht danach auch, wenn man jetzt geht es immer wieder beim schwersten Verlauf mit Intensivstationsaufenthalt und Beatmung vielleicht sogar, was eher dann wieder darauf zurückzuführen ist, das macht es halt auch ein bisschen schwierig, weil es gibt halt auch dieses Post-Intensivstationssyndrom letztlich, also allein durch diese schweren Therapien und die Gesamtschwere der Erkrankung hat man natürlich auch unter Umständen Folgeschäden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt nur durch die Covid-Infektion hervorgerufen werden. Aber eben auch mit einem leichten Verlauf oder einem milden Verlauf, der nicht mit einem Krankenhausaufenthalt einhergegangen ist, kann man danach erhebliche Probleme haben. Und das stellt uns Ärzte natürlich auch für ein Problem. Eine spezifische Therapie gibt es in dem Sinne natürlich für dieses neue Krankheitsbild nicht. Also man kann dann nicht zum Arzt gehen, auf Rezept gibt es eine Tablette und das Problem wird gelöst. Das wird sicher nicht so sein, ne?
Ja, ja. Das ist ja vergleichbar nach der SARS-CoV-2-Infektion mit anderen Infektionskrankheiten, die auch eben ein, jetzt suche ich gerade nach dem richtigen Terminus, ein Chronic Post-Infektionssyndrom, nenne ich es jetzt mal, halb laienhaft mit sich führen. Kann man da auf Erfahrung zurückgreifen?
Genau, du bist ja nur ein halber
beim Dengue-Fieber oder so ist das der Fall?
Also klar, da bedient man sich. Du sprichst halt von diesen postviralen Syndromen, die man oder postinfektiösen Syndromen, die man schon kennt. Ja? Also ganz klassisch vielleicht ist der Epstein-Barr-Virus, also das pfeifersche Drüsenfieber. Das ja im Sport auch immer wieder Sportler für lange Zeit lahmgelegt hat. Also gibt es ja den einen oder anderen Bericht, vielleicht sogar jedes Jahr, wo es mal wieder irgendein Radsportler halt über ein, zwei Jahre Probleme gehabt hat. Also
ja, oder prominentester Fall sicher im Triathlon Daniel Unger, dem das die Olympiateilnahme in Athen damals gekostet hat.
Genau, also wo man eben auch sehr lange mit beschäftigt sein kann. Ja, mir fällt noch Mark Cavendish im Radsport ein, der jetzt gerade wieder einen Fuß auf den Boden kriegt. Aber da haben wir jetzt auch schon Erfahrungen mit gesammelt in den, oder vor allem der Professor Steinacker in den letzten Jahrzehnten, weil wir die natürlich schon irgendwie immer gesehen haben. Das Problem ist, das sind so wenige gewesen, also insgesamt gesehen, dass es da auch keine randomisiert kontrollierten Studien gibt, was man jetzt da macht, sondern es sind halt letztlich Erfahrungswerte und Rezepte, die man jetzt halt natürlich auch, wo man sich jetzt bedient und die dann halt auch auf Covid-19 oder Post-Covid-Syndrom anwendet. Also auch, was auch so ein ganz ähnliches Thema eigentlich ist, weil es auch eine ähnliche Ursache hat, sind Übertrainingssyndrome. Also wir sind ja bei Post-Covid, muss man sagen, sollte, also um es mal so grundsätzlich anzusprechen oder zu definieren, ist ja so, das ist ja nicht mehr das Virus, das die Probleme macht. Also das Virus ist ja eigentlich nicht mehr da, sondern letztlich ist es das eigene Immunsystem wahrscheinlich, das das Problem macht. Also wir haben einfach ein Immunsystem, das mehr oder weniger halt außer Kontrolle oder aus seinem Gleichgewicht gekommen ist. Und das ist eben jetzt nicht Covid-spezifisch. Das gibt's eben auch bei anderen viralen Erkrankungen oder auch beim Übertraining, weil letztlich ja auch ein Trainingsreiz einen Entzündungsreiz darstellt. Also auch da läuft dann irgendwo alles in einen Kanal zusammen im Immunsystem, also jetzt vereinfacht gesagt in einen Kanal zusammen und bildet ja auch so ähnliche Probleme. Ne? Also jemand, der wirklich in einem Übertrainingssyndrom drin ist, der ist ja auch müde, der hat und hat Schlafstörungen unter Umständen, also kann nicht mehr schlafen, obwohl er so fertig ist, ja. Und das siehst du jetzt eben bei den Post-Covid-Leuten auch, oder das hast du auch beim Epstein-Barr-Virus, also beim pfeifferschen Drüsenfieber mal. Aber genau, also letztlich geht es ja darum, dieses Immunsystem wieder in Balance zu bringen. Aber das, genau. Bisher war es halt einfach so, um das abzurunden, es waren wenige Patienten, wirklich sehr, sehr wenige, und jetzt sind es plötzlich sehr, sehr viele oder potenziell sehr, sehr viele, wenn man die dritte Welle anguckt.
Immer dann, wenn wir über sportmedizinische Routineuntersuchungen sprechen, meldet sich eigentlich immer irgendein Arzt und sagt, die Evidenz, die möchte ich doch mal hinterfragen. Ist es wirklich so, dass das Ganze einen Nutzen hat? Ich weiß nicht, wie eure Empfehlung da ist, ab welchem sportlichen Level man wie oft zur sportmedizinischen Untersuchung zu euch oder zu anderen Zentren kommen sollte. Und welche Empfehlung ihr da jetzt an Covid-Patienten gibt, die ihre Erkrankung eigentlich erstmal überstanden haben?
Gut, also wir erstmal zu den Nicht-Covid-Patienten, also fangen wir mal mit den Einwandsachen an. Kadersportler im Nachwuchsbereich oder Kadersportler sind ja irgendwie verpflichtet zu einmal jährlich einer Grunduntersuchung. Ich, aus meiner persönlichen Sicht, finde ich das auch bei Jugendlichen zumindest, die anfangen mit ambitioniertem Sport, sollte das auf jeden Fall mal, auch wenn es nicht vom Verband vorgeschrieben ist, mal erfolgen. Einfach auch im Hinblick darauf, dass ein Orthopäde die vielleicht auch mal anguckt im Nachwuchsbereich, ob dass es nicht in die falsche Richtung läuft. Wenn man es jetzt so für die Allgemeinheit, also die Nicht-Kadersportler, die Age-Grupper im Triathlon bezieht, dann ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin, dass man das ab dem 35. Lebensjahr bei ambitioniertem Sport jährlich machen soll. Klar kann man streiten darum, dass da jetzt ja nicht jedes Mal was rauskommt, Gott sei Dank. Ja, wenn wir jetzt da jeden aus dem Verkehr ziehen, kommt auch keiner mehr und wir helfen auch niemandem. Insofern, ich würde es auf jeden Fall dann machen, wenn ich sozusagen eine lange Sportpause gehabt habe, weil ich halt in meiner Jugend viel gemacht habe und jetzt habe ich plötzlich wieder Zeit und jetzt möchte ich wieder einsteigen, habe vielleicht ein bisschen Übergewicht angehäuft, dann sollte man einfach auf jeden Fall einmal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und je älter ich werde und je größer die Ambition wird, dann sicher häufiger, ob das jedes Jahr mit Herzultraschall und allem durch sein muss, wenn ich eigentlich, wenn es mir gut geht, darüber möchte ich jetzt nicht streiten. Also, aber im Bereich der Prävention, je älter man wird, desto wichtiger wird es halt einfach, wenn man sich halt doch so ein paar Sachen aneignet. Und jetzt bei den Covid-Patienten, da ist es so, ich würde jedem, der zumindest symptomatisch gewesen ist, empfehlen, nach Ablauf der Quarantäne sich untersuchen zu lassen. Wenn es den Leuten gut geht, dann bleiben die vielleicht auch beim Hausarzt stecken und fangen langsam wieder mit dem Sport an. Können wir nachher nochmal drüber reden, wie man den Wiedereinstieg organisiert. Sobald da aber Atemnot dabei gewesen ist bei dieser, bei der Symptomatik oder eben ein bisschen massivere Symptomatik gewesen ist oder noch nach 2 Wochen auch noch irgendwie relevant Symptome bestehen oder man sich einfach weiter nicht gut fühlt, dann würde ich eine ausführliche Diagnostik anstreben. Ausführlich heißt, das kann ja mal sagen, was wir im Rahmen der Studien jetzt hier mit den Patienten letztlich machen, ist halt, wir machen natürlich EKG, Belastungs-EKG, wir machen eine sehr ausführliche Herz-Ultraschall-Untersuchung. Wenn wir da irgendwas sehen, in dieser ausführlichen Diagnostik, dann sind wir auch sehr großzügig mit dem MRT vom Herzen. Wir machen eine Lungenfunktionsprüfung und jetzt nicht nur einfach mit Pusten sozusagen, sondern wir machen auch, wir messen die Diffusionskapazität, das heißt, wir schauen, wie gut Sauerstoff letztlich ins Blut diffundiert, also über die Barriere, die da ja zwischen Lunge und Blut irgendwo noch besteht. Das prüft man, indem man ein bisschen Kohlenmonoxid gibt. Also keine Angst, wir vergiften niemanden, man braucht davon nicht viel. Wenn man eben weiß, dass das so der sensitivste Parameter für eine Lungenschädigung von Covid-19 ist, weil eben diese Pneumonie oder diese Entzündungsreaktion, die der Virus macht, eben diese Diffusionsbarriere schädigen kann. Und das kann natürlich, und da geht es jetzt halt auch drum, ne, wenn jetzt jemand noch symptomatisch ist und einfach nicht belastbar, müssen wir erstmal Organschäden ausschließen. Und da fällt dem Sportmediziner natürlich als allererstes Herz und Lunge ein. Wenn man da natürlich schon was hat, dann muss man es behandeln, so das eben geht. Und was wir eben auch machen jetzt mit allen, ist eine Spiroergometrie. Also wenn es Vordiagnostiken gibt, ist es noch schöner, wenn man natürlich dann mal vergleichen kann, wie viel Leistungsverlust da eigentlich jetzt da war. Und einfach, um auch diese Leistungsminderung, die beklagt wird. Das ist ja was sehr Subjektives. Wenn du sagst, du fühlst dich nicht gut, dann kann ich das nicht in Zahlen fassen. Wenn ich dich auf die Spiroergometrie setze, weißt du, dass deine maximale Sauerstoffaufnahme halt vor X war und jetzt deutlich niedrigeres Y ist, dann kann ich es nachvollziehen und kann vor allem da auch gucken, ob sich's erholt oder nicht. Ne?
Du sagst, die Menschen, die, das sehen wir alle, die Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben, die werden immer mehr. Jetzt kommt jemand zu euch, der sich eigentlich fit und belastbar fühlt und in der Anamnese dann sagt, ich habe Covid-19 letztes Jahr in der ersten Welle gehabt, habe es durchgemacht. Gibt es da Dinge, die ihr bei diesen Leuten immer findet oder sind die wirklich zum allergrößten Teil dann doch hoffentlich komplett ausgeheilt? Auch wenn das subjektive Empfinden sagt, ich habe nichts mehr.
Also die völlig symptomfrei sind und auch sagen, sie können wieder trainieren, da finden wir auch normalerweise nichts. Also wer an sein altes Leistungsniveau anknüpfen kann, da wird auch, sag ich mal, frage ich mich auch, was für eine Konsequenz es hätte, wenn man jetzt ein bisschen was findet. Also muss man ja auch, also das ist ja auch der Grund, warum man jetzt zum Beispiel die sensitivste Herzuntersuchung in der Fragestellung Herzmuskelentzündung ist ja das MRT, die Magnetresonanztomographie vom Herzen. Und wir empfehlen ja nicht, das bei jedem, der Covid hatte, zu machen. Weil wir würden so viele falsch positive Sachen finden und die Leute verrückt machen. Also jemand, der absolut beschwerdefrei ist, da werden wir auch nichts Relevantes finden. Ne? Der kommt auch meistens nicht zu uns, muss man sagen. Der kommt vielleicht zu uns, weil er es schon gewohnt ist, bei uns halt zu fragen, ja, würde er mich gerne durchchecken lassen, kann ich jetzt wieder voll ins Training einsteigen, mich vielleicht wieder auf einen Wettkampf vorbereiten und macht es so im Rahmen wie eine Jahresuntersuchung und dann ist es ja auch gut so. Während die Leute, die allerdings noch, sag ich mal, einige Wochen nach Infektion relevant Probleme haben, also vielleicht auch noch Atemnot haben, sagen sie, sind kurzatmig, wenn sie nur eine Treppe hochsteigen müssen, das war früher nicht so, da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass man auch was findet.
Ja, du hast das Herz-MRT erwähnt. Das ist natürlich jetzt euer Standortvorteil, dass ihr angeschlossen seid an die Uniklinik. Das hat der Sportmediziner in der Vorstadt irgendwo in der Regel nicht.
Ja, wir haben das auch nicht.
Sinnvoll?
Also wir haben das in dem Sinne ja auch nicht zur Verfügung, dass man jetzt sagen kann, okay, wir schieben den schnell rüber. Also das geht natürlich auch über Termin dann. Und wir machen es natürlich dann auch nur mit Leuten, wo wir eben im erweiterten Herz-Ultraschall auch gesehen haben, dass da wahrscheinlich was ist oder auch im Labor, das sehr umfangreich ist, gesehen hat, dass da wahrscheinlich eine Herzschädigung eine Rolle spielt und die schicken wir dann. Wenn wir das ungefiltert machen, wird die Untersuchung so aufwendig, dann kommen die im Herz-MRT, die Radiologen kommen auch nirgendwo mehr hin. Ja. Also letztlich muss der in der Vorstadt, der ist natürlich wie auch der Hausarzt ein Filter für die eigentlich keine Probleme haben und je spezieller es wird, desto eher schickt er die dann ja auch an eine Einrichtung wie uns, muss man sagen. Und das ist ja auch der Weg, den es gehen soll. Ne? Also wir können ja nicht die hausärztliche Sprechstunde ersetzen, das wollen wir ja auch gar nicht. Und es braucht ja auch nicht jeder die kompletten Möglichkeiten. Woran wir natürlich jetzt ein Studieninteresse im Moment haben, sind natürlich sportlich aktive Menschen nach Covid. Also das ist halt klar, dieses ganze Thema Leistungsverlust ist natürlich was uns interessiert.
Ja, ich habe da was gefunden bei euch, eine Kosmos-Studie, multizentrische Kohortenstudie für Sportlerinnen und Sportler nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion. Das ist ein Arbeitsschwerpunkt bei euch momentan, wo ihr wesentlich zur Erkenntnis beitragen wollt, was Sportler betrifft, die diese Infektion durchgemacht haben.
Genau, also das ist eben eine multizentrische Studie, das bedeutet, wir sind nicht die Einzigen, die es machen, das haben sich mehrere Sportmedizinen in Deutschland ausgedacht und zusammen beantragt, diese Studie. Und muss man vielleicht dazu sagen, wenn man die Beschreibung heute wieder liest, also heute liest, die wurde letzten Sommer konzipiert, da konnten wir uns noch gar nicht vorstellen, oder ich mir zumindest nicht, dass das, sag ich mal, so einen Umfang gewinnt, weil da steht sozusagen in der Studienbeschreibung, wir wollen erstmal schauen, ob es überhaupt Organschädigungen gibt, ja, also im Sinne von, betrifft es Sportler überhaupt schwer? Und das ist genau das, wo du eigentlich auch eingangs gefragt hast, ist es überhaupt häufig bei Sportlern, dass die ein Problem haben? Ne? Also eigentlich wollten wir die Frage ursprünglich mal beantworten. Inzwischen müssen wir sagen, ja, es ist halt doch in einer relevanten Zahl so. Und wir versuchen dort eben Sportler zu untersuchen, die vor der Erkrankung zumindest 3 Trainingseinheiten pro Woche gemacht haben. Also die Hürde ist jetzt nicht gewalttätig hoch. Wir schließen und machen eben da diese Untersuchung aller Organsysteme, die die ich jetzt vorher schon genannt habe, also eben Spiroergometrie, Echokardiographie, EKG, Belastungs-EKG und sehr umfangreiche Laboruntersuchungen, wo wir auch einen Teil zurückstellen, um das vielleicht auch noch später zu analysieren. Und wir heben natürlich viel Daten, wie der Verlauf war. Und die Preisfrage, zu der man da vielleicht beitragen will, ist ja immer noch die, wer bekommt eigentlich den schweren Verlauf? Also wer bekommt das Post-Covid-Syndrom und wer bekommt es eigentlich nicht? Und da haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, dass diese Antwort wohl irgendwo im Immunsystem des Einzelnen versteckt sein muss, aber es ist natürlich sehr, sehr aufwendig und eben noch völlig unklar, was jetzt dafür sozusagen disponiert, den schweren Verlauf zu bekommen. Aber da geben wir uns Mühe und natürlich, was jetzt auch eben aufgekommen ist, wir müssen den Leuten natürlich auch helfen, die schweren Symptome haben. Also, oder diese Long-Covid-Verläufe.
Kann man da schon sagen, Long-Covid ist ein Long-Covid, was sich vielleicht über ein Jahr erstreckt? Das ist ja alles noch relativ neu. Seht ihr da, wenn die Leute kommen und sagen, ich wollte wieder anfangen, es klappt nicht, ich komme nicht wieder auf die Beine, seht ihr da tendenziell Verbesserungen oder ist das was, was bleibt?
Das kann eigentlich, also das kann mit Brief und Siegel dir noch niemand sagen, Gott sei Dank. Also es kann dir, sagt jetzt eben auch keiner, dass das für immer bleibt und nicht besser wird. Es ist unterschiedlich. Wir haben jetzt natürlich Leute, die hier direkt aus der Region kommen, haben wir ein paar auch im Rahmen von Trainingsgruppen hier bei uns am Standort dann betreut. Und da gibt es jetzt halt Leute, die sich im Verlauf von 3 bis 4 Monaten schon weitgehend erholen. Aber 3 bis 4 Monate für jemanden, der im Berufsleben steht, ist schon ganz schön lang. Also hätte vielleicht niemand damit gerechnet. Also wenn du mich jetzt im März 2020 gefragt hättest, ob ich glaube, dass es ein relevantes Problem ist, wenn ein junger Mensch Covid kriegt und darüber dann langzeitkrank wird, hätte ich gesagt, also glaube ich jetzt nicht so richtig. Also hätten wir auch uns nicht vorstellen können. Aber es ist eben doch so, das kann halt wirklich 3, 4, 5 Monate dauern. Länger kann ich dir noch nicht sagen, ist noch nicht länger her. Und wir sehen aber auch genauso Leute, die nach 4 Monaten noch keinen Schritt weiter sind. Und Stichwort russisches Roulette, ich kann dir, weil es halt keinen Mechanismus dazu gibt, nicht sagen, was man kriegt. Und deswegen sollte sich da jeder jetzt nochmal an die eigene Nase fassen und halt auch, wenn es nervt und man gerne wieder Wettkämpfe und Triathlons machen würde. Ich meine, mein letzter war jetzt auch im August 2019, ist auch schon ganz schön lange her. Muss man halt jetzt das noch durchhalten, weil man möchte es vielleicht 2022 und 2023 ja auch noch können.
Ja, das ist eine große Diskussion gerade in der Szene. Also was wir sehen ist, meistens werden Wettkämpfe derzeit verschoben, wenn nicht gar komplett abgesagt. Aber es gibt immer wieder Einzelne, die sagen, ach komm, wir machen hier mal einen kleinen Elite-Wettkampf. Oder in Österreich gibt es jetzt gerade die Tendenz, die sagt, wir definieren alle unsere Teilnehmer zu Spitzensportlern und dann müssen die nicht in Quarantäne, wenn die aus Deutschland in unser Land reisen. Da schlagen, glaube ich, in aller unserer Brüste 2 Herzen. Aber du sagst ganz klar, wir müssen warten, bis wir weiter sind in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Impfen. Oder was ist deine Meinung?
Also meine persönliche Meinung ist, wir müssen es jetzt durchhalten, bis genug Leute geimpft sind. Und wenn ich jetzt so aus medizinischer Sicht noch sehe, dann muss ich hoffen, dass wir keine Mutation jetzt kriegen, die den Impfschutz unterlaufen kann. Also wissen wir ja auch nicht, ich hoffe nicht. Klar braucht gerade der Spitzensport und oder der Profisport braucht Konzepte, mit denen er existieren kann. Ich meine, Profisport, da haben sie ja immer alle erstmal geschimpft, dass die Fußballer wieder spielen dürfen. Aber ich meine, die leben davon. Die, klar, können wir jetzt wieder über das Gehalt streiten und so weiter, aber das ist derer Beruf. Also es wurde ja auch niemand an der Berufsausübung in dem Sinne so richtig gehindert, außer jetzt natürlich Gaststätten- und Tourismusgewerbe und so weiter. Also ist vielleicht falsch formuliert. Aber in diesen Umgebung des Spitzensports kann man natürlich ganz andere Hygienekonzepte fahren als und Testkonzepte, als man das eben auf einem Triathlon, der allen offen steht, machen kann. Und das ist halt das Problem. Ich kann natürlich immer einen Profi-Wettkampf ausrichten, wo vielleicht nur 50 Leute an den Start gehen. Die kann man natürlich auch vorher irgendwo, die werden dann 3-mal getestet, bevor sie am Wettkampfort aufschlagen, die werden vielleicht dort nochmal getestet, werden in Hotels untergebracht, die definiert sind, wo das Personal vielleicht getestet oder auch schon geimpft ist, also und so weiter. Also der Aufwand, der dann getrieben wird, um diese Blase zu erhalten, der kann ja dann beliebig nach oben eskaliert werden. Und es ist ja schon auch so, dass im letzten Jahr einige große Sportereignisse auch funktioniert haben. Also hätte ja, ich weiß nicht, ob du das geglaubt hättest, aber die Tour de France ist letztes Jahr eigentlich ohne Zwischenfall im Sinne von, dass diese Blase verletzt worden wäre, außer dass der Tourdirektor es gekriegt hat, der halt nicht Teil der Blase war, ist durchgegangen, ja. Also das und es kann schon funktionieren, aber der Aufwand ist natürlich riesig und das hilft den Age-Groupern im Triathlon nicht, ne? Das will, wie soll denn jetzt
auf jeden zum Fall, Beispiel ja.
der Hannes von vom Allgäu-Triathlon denn sowas kostendeckend auf die Beine stellen, ohne also so einen Aufwand dann zu treiben, ne?
Ja. Ja, das bleibt spannend. Ich meine, wir sehen mittelgroße Veranstaltungen, wo es dann doch nicht geklappt hat. Wenn ich so an Handball denke, an die Leichtathletik, EM und was wir nicht alles hatten. Glaubst du, dass sowas auf olympischen Maßstäben funktionieren kann? Das ist ja die große Frage, die wir uns jetzt gerade alle stellen, 100 Tage vor den geplanten Spielen in Tokio.
Also, ich hätte, sag ich mal, im Januar hätte ich noch, glaube ich, gewettet, dass sie nicht stattfinden. Inzwischen scheint der Wille einfach sehr, sehr groß zu sein, also größer, als ich es eingeschätzt hätte. Mein Chef sagt, die finden statt. Sieht auch im Moment eigentlich eher danach aus. Mit einem Aufwand und auf eine Art und Weise, die man sich gar nicht vorstellen kann und will. Also es wird halt auch für die Sportler und für die paar Funktionäre, die da ins Land dürfen und für die Journalisten, es wird halt kein Olympia, wie sie es bisher gekannt haben, wo man sich besonders frei bewegen kann. Also es wird sich sehr darauf beschränken, entweder im Hotel oder an definierten Punkten der Wettkampfstrecke zu sein, mit eben vielen Tests vorher, langer Quarantäne oder Quarantäne noch im Land selber. Also diese olympische Stimmung sozusagen, die wird sicher nicht dieselbe sein. Also du wirst ja als Fotograf wahrscheinlich hinfahren. Das wird sicher spannend zu sehen, was du im Vergleich zu den Olympiateilnahmen, die du vorher gehabt hast, dann da zu erzählen hast. Aber ich glaube schon, dass sie es machen werden. Also weil es auch viele Gründe gibt, Olympia stattfinden zu lassen. Also natürlich reduzieren das alle immer so auf das Finanzielle. Das ist aber, finde ich, ein bisschen zu kurz gegriffen, weil da haben sich Leute ihr ganzes Sportleben auch darauf vorbereitet. Also das ist ja auch eine Lebenschance für viele Sportler, die erstens mal ja sowieso nur alle 4 Jahre kommt. Und wenn sie jetzt nicht stattfindet, sozusagen einer ganzen Sportgeneration natürlich auch die Chance nimmt, diese Lebenschance auch wahrzunehmen, die ja eben Olympiasieg prägt ja irgendwo auch fürs gesamte Leben oder eine Olympiateilnahme. Und ist auch irgendwo wichtig, ja. Es hat jetzt halt vielleicht nicht die Bedeutung, wie jetzt die Todesfälle zu vermeiden, aber es gibt schon gute Gründe, das auch stattfinden zu lassen. Und was mir halt auch eben viel mehr Sorgen macht als Pandemiefolge, jetzt so aus sportmedizinischer Sicht, ist ja das, was wird eigentlich aus unserem Sportnachwuchs jetzt die nächsten Jahre, ne? Das ist ja eine Riesenlücke, die da gerissen wird, dadurch, dass das alles so lange jetzt geschlossen ist. Und da ist halt Olympia hat halt schon eine Strahlkraft und ich hoffe, dass es stattfindet.
Ja. Also ich könnte da jetzt tief einsteigen in meine Gewissenskonflikte, die ich gerade habe zu diesem Thema. Ich bin ja, wie du sagtest, ich bin akkreditiert, habe jetzt die letzten Tage mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der DOSB eben auch doch sich für Impfungen einsetzt, was ich in dem Zuge für sinnvoll halte, weil eben die Teilnehmer doch eine gesellschaftliche Funktion auch erfüllen. Aber die Impfungen werden auch nicht bis zu uns Journalisten durchreichen. Also von daher bin ich mir nach wie vor noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Risiko eingehen werde. Ich schaue mir natürlich jeden Tag die Zahlen an aus Tokio. Was wir gelernt haben aus verschiedenen anderen Dingen ist, dass eine Blase nie zu 100% dicht sein kann. Aber das ist eine Entscheidung, die ich in den nächsten Wochen für mich mal treffen möchte. Du sagst aber, Strahlkraft hat das Ganze auch für zukünftige Generationen, die dann wieder Sport treiben können, wenn wir mit dem Thema Impfen weiter sind. Ja, wenn jetzt ein Triathlet, wenn wir über unsere Zielgruppe direkt sprechen, irgendwann zum Zuge kommt, weil er in der Prioritätenliste so weit aufgestiegen ist, dass er sich impfen lassen kann. Erstens, sollte er es tun? Zweitens, wann sollte er es tun? Drittens, was muss er danach beachten in Sachen Wettkampfplanung, in Sachen Trainingsplanung?
Also, ich meine, es werden sicher schon Triathleten geimpft, wenn man Kontaktperson einer Schwangeren zum Beispiel ist, wie Sebastian Kienle, dann hat man ja die Möglichkeit, zumindest habe ich das seinem Social-Media-Feed entnommen. Was soll man es tun? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Einfach wieder das Stichwort des russischen Roulette-Spiels, also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass ich die Infektion durchmache und es dann alles super wird. Und zur dritten Frage, Training und Impfung. Also ist ja immer so eine Grundsatzfrage. Die Covid-19-Impfung ist jetzt da auch nicht viel anders zu behandeln als andere Impfungen auch. Also wir wissen, dass die meisten Impfnebenwirkungen so etwa 24 Stunden nach der Impfung auftreten, wenn wir das wissen. Und wir gehen eben zur Impfung. Dann sollten wir am Tag der Impfung sicher nicht intensiv trainieren. Also vielleicht, also wie würde man es selber machen, ne? Eigene Nase fassen. Vielleicht würde man am Vormittag noch was Lockeres machen und sich nachmittags impfen lassen. Am Tag danach würde ich gar nicht trainieren. Einfach mit dem Wissen, dass wenn ich an Tag 2 nach der Impfung überhaupt nichts merke, ich auch wieder ins Training einsteigen kann, weil dann so eine schwere Impfreaktion nicht mehr zu erwarten ist. Wenn es natürlich man sich fühlt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve nach der Impfung, vielleicht auch Fieber kriegt und so weiter, dann ist natürlich erstmal kein Training. Aber, und das wissen wir ja auch nicht so genau, wer reagiert jetzt auf die Impfung und wie groß ist die Lücke, die ich mir im Trainingsplan also setze, da könnte ich mal überlegen, habe ich mich denn in den letzten Jahren mal Grippe impfen lassen? Wie war denn das eigentlich? Also war ich dann eine Woche krank und anfällig, dann wird das unter Umständen bei der Covid-Impfung ähnlich verlaufen, also sollte ich mir vielleicht nicht zu viel für das Wochenende danach vornehmen. Wenn ich Impfungen in der Vergangenheit immer völlig ohne Nebenwirkungen weggesteckt habe, dann eben würde ich sagen, bis 24 Stunden nach Impfung auf jeden Fall warten, ob irgendwas passiert und danach locker wieder ins Training einsteigen. Und mehr ist es, also gilt irgendwo für alle Impfungen. Und man kann halt nicht sagen, wer jetzt die Impfreaktion kriegt. Wer natürlich eine kriegt, der trainiert nicht. Das ist halt irgendwo klar. Der muss halt pausieren. Ja.
Wie sieht das mit
Wettkämpfen aus? Aber eben, man kann sich so ein bisschen ableiten, wie es früher, also wie es vorher war. Ne? Also bei anderen Impfungen auch.
Ja, empfehlt ihr bei Wettkämpfen, gerade im Triathlon, wo es jetzt längere Wettkämpfe sind, einen Mindestabstand von Impfung zum Wettkampf?
Nee, würde ich pauschal jetzt, also eben Stichwort Impfreaktion, ich würde mich jetzt nicht am Freitag vor einer Langdistanz impfen lassen, das ist vielleicht nicht die richtige Idee, vielleicht lieber am Mittwoch danach, wenn ich mich so halbwegs erholt habe, weil ich versuche ja durch eine Impfung, und da sind wir wieder beim Immunsystem, eine Immunreaktion auszulösen, grundsätzlich. Das heißt, wenn ich in einem tief erschöpften Zustand nach der Langdistanz bin, wird mein Immunsystem nicht so gut auf die Impfung ansprechen und ich werde natürlich nicht so leistungsfähig sein an den, sag ich mal, 2-3 Tagen nach der Impfung, selbst wenn ich nichts spüre, weil natürlich das arbeitet im Körper und das arbeitet vielleicht bei einem mRNA-Impfstoff, aber das ist jetzt so ein bisschen spekulativ eher, vielleicht noch etwas länger, weil diese mRNA-Impfstoffe ja sozusagen erst im Protein umgeschrieben werden und sozusagen diese Reaktion dann vielleicht auch etwas später oder etwas länger anhalten ist. Sie machen auf jeden Fall ja eine gute Immunantwort bei bis jetzt allen Altersgruppen, die sie bekommen haben. Also würde ich empfehlen, sagen wir mal, in den 2 Wochen nach der Impfung würde ich mir keinen Wettkampf antun. Und wenn das Training wieder gut läuft, dann kann man natürlich auch wieder Wettkämpfe machen. Aber so ein Fenster von 2 Wochen würde ich schon lassen. Ohne dass das jetzt evidenzbasiert ist. Also es wäre jetzt meine ärztliche Empfehlung dazu. Aber in die Verlegenheit wird wahrscheinlich keiner kommen, weil bevor er nicht großflächig geimpft ist, wird es halt auch nicht so viele Rennen geben. Ne? Und aber da sind wir jetzt vielleicht nochmal beim Stichwort Impfung und unsere Olympiateilnehmer. Ich würde das auch sehr stark befürworten, die zu impfen, weil die eben ja für Deutschland, wenn man es so formulieren will, dort an den Start gehen sollen und weil die halt auch jetzt im Zuge der Vorbereitung geschützt werden müssen. Also und wenn wir als Gesellschaft wollen, dass wir bei Olympia teilnehmen, dann sollten wir eben auch die Impfdosen erübrigen und diese Leute impfen. Und das müssen wir jetzt halt bald entscheiden, weil eben, wenn 2 Impfungen notwendig sind, mit einem gewissen zeitlichen Abstand, je nach Impfstoff oder Schema, das man jetzt da benutzt, dann wird es jetzt halt langsam auch zeitlich eng. Also wir sind jetzt so 100 Tage davor, mehr oder weniger. Und da muss man jetzt bald anfangen, die Olympiasportler zu impfen.
Ja, ja.
Und ich hoffe, das ist jetzt dass die Politik das so entscheidet. Also.
Ja, also es deutet ja vieles darauf hin. Wie gesagt, ich kenne die Dokumente des IOC auch für uns Journalisten, die ganz klar sagen, wir erwarten oder wir können keine Impfung erfordern für die Einreise und für die Teilnahme an den Spielen, egal in welcher Funktion, aber wir reden mit den nationalen olympischen Komitees über Priorisierungen und der DOSB hat das ja auch, Herr Hörmann hat das ja gerade am Wochenende wieder betont, dass sie das auch möglich machen wollen für die Sportler und auch die direkten Betreuer und so weiter. Ja, das war jetzt der positive Fall. Wiedereinstieg nach Impfung. Wir haben es vorhin einmal kurz angerissen. Wiedereinstieg nach Infektion. Ich habe mir also tatsächlich, weil die Impfung zu spät kam, doch das SARS-CoV-2-Virus eingefangen. Bin an Covid erkrankt mit mildem Verlauf. Wie fange ich wieder an? Worauf habe ich zu achten?
Genau, also da gibt es eine schöne Infografik oder Publikation jetzt aus dem British Journal of Sports Medicine, die das sehr schön zusammengestellt haben, dieses Return to Play. Und die sagen jetzt ganz klar, also medizinische Meinung oder Lage ist 10 Tage nach Infektionsbeginn überhaupt nichts. Ja, also Rest from Onset für 10 Tage. Und bevor man wieder anfangen denkt, 7 Tage symptomfrei. Also wenn wir jetzt einen ganz leichten Verlauf haben, der 2 Tage was merkt, dann ist er halt nach 10 Tagen Pause durch. Ja, so ist es halt. Wenn er natürlich von diesen 10 Tagen erstmal 6 Tage krank war, dann verlängert sich das entsprechend. Also die Empfehlung ist, 7 Tage symptomfrei zu sein und dann eben so einen stufenweisen Wiedereinstieg in, also da ist formuliert das Return to Play, aber das lässt sich natürlich auch auf die Nichtspielsportarten mehr oder weniger so übertragen. Dann erstmal in der ersten Phase eine so leichte körperliche Aktivität unter 15 Minuten, unter 70% der maximalen Herzfrequenz, also ein bisschen schnelleres Laufen, ganz leichtes Joggen, vielleicht ein bisschen auf dem Fahrradergometer, auf der Rolle fahren und immer ganz wichtig natürlich, wie ist denn das subjektive Empfinden? Fühlt sich das auch locker und leicht an, so wie ich das vielleicht gewohnt bin, wenn ich, sagen wir mal, 150 Watt auf der Rolle einstelle oder 100 Watt oder was auch immer für mich locker ist? Und verhält sich meine Herzfrequenz entsprechend, ne, geht die ein bisschen hoch, und das ist auch das Ziel dieser ersten, und da sagt ihr jetzt halt, soll mal 2 Tage so machen. Und wenn das gut ist, dann gehe ich in die nächste Phase, sozusagen Phase 3a, machen wir ein bisschen länger, steigern die Herzfrequenz eben in dieser Empfehlung jetzt auf bis zu 80% der maximalen Herzfrequenz und achte vor allem auch darauf, ob ich mich danach wahnsinnig erschöpft fühle. Also da kommen wir dann eben in diese Fatigue, ne, bin ich danach. Wenn ich eine halbe Stunde Fahrrad fahre und normalerweise als Langdistanz-Triathlet 5-Stunden-Einheiten gewohnt bin, bin ich nach der halben Stunde noch völlig kaputt und merke das am nächsten Tag noch, dann gehen wir natürlich nicht weiter in die nächste Stufe, sondern bleiben dort oder gehen vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Und dann eben sollte man die Dauer und die am Schluss dann die Intensität des Trainings immer weiter steigern. Und dieses Schema, das die sozusagen zugrunde legen, hast du eben eine Zeit von vom Infektion bis zu, ich bin wieder voll einsatzfähig, frühestens am Tag 17. Also so muss man das mal formulieren. Also das ist so die Zeit, die das auf jeden Fall braucht. Und eben, wenn ich in den frühen Stadien dieses Schemas merke, das ist ja gar nicht mehr so wie vorher. Ja? Und da sind Triathleten natürlich in einem dann mal ein bisschen im Vorteil, weil wir ja Datensammler sind, also zumindest die allermeisten, haben irgendeine Uhr, die Herzfrequenz, Leistungsdaten und was auch immer noch alles erhebt. Und ich merke, das weicht ja völlig von allem ab, was ich vorher gehabt habe. Und ich habe sofort, geht mir eigentlich die Luft aus, die Herzfrequenz geht durch die Decke und es fühlt sich einfach, auf gut Deutsch gesagt, miserabel an. Dann würde ich auf jeden Fall in so eine Einrichtung, wie jetzt unsere kommen, Termin ausmachen und eben gucken lassen, ob da nicht doch eine Beteiligung war. Also einfach, um sicher zu gehen, bevor ich jetzt dann weitergehe und mich so richtig vor die Wand fahre, ne, weil Triathleten sind auch gut darin, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. weil ja, wir haben ja den Vorteil, bei 3 Sportarten geht halt auch bei müden Beinen immer noch irgendwie schwimmen und so. Also man kann sich da wunderbar immer so richtig kaputt machen, wenn man Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen kombiniert. Aber da will ich auf jeden Fall gucken lassen, einfach weil die meisten Triathleten ja auch langfristige Ziele verfolgen und jetzt nicht bis zum nächsten Wochenende wieder fit sein müssen. Und das ist einfach, sag ich mal, ein Verlauf, den er sich nachher, wenn ich es blöd gemacht habe, auf 3 Monate hinzieht, der wirft mich ja viel weiter zurück, als wenn ich es jetzt nochmal 10 Tage ruhig angehen lasse. Ne? Und das muss man allerdings diesem kleinen Teufel auf der Schulter auch immer sagen, dass man von einem Tag, den man jetzt vielleicht noch Training verpasst, nicht elementar schlechter wird oder für die Saison noch nicht ruiniert ist für den Age-Grouper. Ja? Das ist, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht auch, so ein schwieriger innerer Dialog immer, den man da führt. Wenn man denkt, immer nach einer Woche.
Viel Zeit für schwierige innere Dialoge, ja.
Genau. Man denkt ja immer, dass man nach einer Woche kein Training wieder bei Null anfängt, was ja auch nicht zutrifft. Also.
Nee. Aber diese Empfehlungen für den Wiedereinstieg, unterscheiden die sich bei den Leuten, die bei euch sind und für die Sprintdistanz beim Allgäu-Triathlon trainieren, von denen, die ihr dem Teilnehmer oder dem Athleten aus der Rudernationalmannschaft gebt oder dem, was ihr aus der Ferne beim FC Bayern München beobachtet?
Gut, also wir haben halt ein bisschen den Vorteil natürlich, wenn die jetzt schon mal bei uns sind, dann haben wir natürlich, stellen wir die einmal auf den Kopf und dann unterscheiden sich diese Empfehlungen, also wissen ja schon, wie sieht jetzt der Herzmuskel aus und so weiter. Aber grundsätzlich unterscheidet sich das nicht, also dass man natürlich mit leichter körperlicher Belastung anfängt, guckt, wie fühlt er sich. Ne, der Hochleistungssportler hat halt den Vorteil, dass er ein extrem gutes Körpergefühl normalerweise hat. Die können dir einfach sagen, dass was nicht stimmt. Ja, das merken die. Das ist jetzt vielleicht für den, der sich auf die Sprintdistanz vorbereitet und sein erstes Triathlonjahr hat, noch nicht so ausgeprägt. Ja, ist ja auch so, jemand mit einem guten Körpergefühl, der braucht ja eigentlich keinen Puls- und Wattmesser. Also es gibt ja immer noch Leute, die können das ohne. Ja, die so sozialisiert sind mit dem Triathlon wie ich jetzt, die können es nimmer ohne, weil die haben sich durch den Wattmesser das versaut. Aber also eben Spitzensportler hat das Körpergefühl und weiß eigentlich, dass die wissen eigentlich selber schon, dass es nicht stimmt, wenn die kommen. Und dann unterscheidet sich es aber nicht groß, weil man tastet sich halt wieder so hoch, guckt, was passiert, guckt eben, ob die Reaktion des Körpers auf die steigende Belastung adäquat ist letztlich. Und dann gibt man ihn halt auch wieder frei für Sport. Und wenn man natürlich im Labor irgendwie Hinweise auf so chronische Entzündungssyndrome oder Ähnliches findet, dann ist natürlich wieder was anderes oder auf Herzbeteiligung. Also dann wird sehr individuell bis hin halt zu kein Sport erstmal wieder, bis das Problem gelöst ist.
Ja.
Aber eben da haben wir halt dieses Problem dieses sehr vielschichtigen Krankheitsbildes, das halt jetzt nicht diese Pauschalempfehlung zulässt wie andere Sachen. Ne? Aber grundsätzlich ist es halt immer so, ne, nach Infekten sollte man tendenziell immer einen Tag später anfangen zu trainieren, als man sich danach fühlt. Das ist so mein Grundsatz nach der Erkältung. An dem Tag, wo ich jetzt denke, jetzt geht's wieder, warte ich besser noch ein. Es hat mich allerdings Jahrzehnte von Selbstversuch gekostet, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Man muss es ja selber erstmal falsch machen.
Irgendwie sind wir doch alle gleich. Ja, diese Freigabe zum Sport, die du eben erwähnt hast, das sollte unser aller Ziel sein für uns selbst, für uns als Gesellschaft. Wenn wir wieder irgendwann große Triathlons feiern können, dann haben wir als Gesellschaft, glaube ich, eine ganze Menge erreicht. Darauf arbeitet ihr hin mit euren Maßnahmen, mit euren Tätigkeiten in der Sportmedizin. Wir versuchen es auf unseren Wegen. Von daher danke ich dir herzlich fürs Gespräch. Ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Dieser Ausflug in die Sportmedizin, ich fand ihn sehr interessant. Wer da noch tiefer einsteigen möchte, dem kann ich den Podcast Spindgespräche empfehlen. Der ist nämlich von euch.
Ja, der ist von uns, genau. Der wird betrieben von einem ärztlichen Kollegen mit mir und einem Sportwissenschaftler bei uns. Das haben wir letztes Jahr in der Pandemie angefangen, weil wir auch unsere, sag ich mal, Leute, unsere Sportler immer schwieriger erreichen konnten, weil die natürlich auch nicht mehr bei Wettkämpfen oder sonst was waren. Und weil wir natürlich aus unserer Erfahrung in der Ambulanz wissen, dass ja doch viele ähnliche Fragen auflaufen. Und wir uns gedacht haben, die können wir ja vielleicht zentral beantworten. Außerdem waren wir Podcast-Fans und haben dann gedacht, wir machen das selber. Und da haben wir eben vorletzte Folge auch was zu Long-Covid gemacht mit Betroffenen. Wer also mal hören will, was da auch jungen Leuten passieren kann, der möge sich diese Folge doch einfach mal anhören. Und dann fällt es vielleicht auch wieder leichter, diese Maßnahmen noch zu ertragen, solange sie notwendig sind.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir fürs Gespräch, Johannes. Bleib gesund.
Ja, vielen Dank, Frank.
Bin gespannt. Vielleicht machen wir immer ein Update, wenn ihr wirklich neue Erkenntnisse und längerfristige Erkenntnisse habt aus diesem ganzen Thema. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Danke dir, Frank.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne einen netten Kommentar da, eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen hoch, egal wo auch immer ihr uns gehört habt. Das hilft Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, ihn leichter zu finden. Wenn ihr weitere Infos finden wollt über den Triathlon-Sport, dann sind wir natürlich tagtäglich da mit unserer Website tri-mac.de und jeden Monat mit unserer Zeitschrift Triathlon. Die gibt es am Kiosk. Auf tri-mac.de findet ihr oben in der Dachzeile oder im Burger-Menü in der App einen Kioskfinder, wo der nächste Kiosk, der die Zeitschrift führt, aufgelistet ist. Ihr könnt die Zeitschrift auch digital kostenlos probeblättern und zwar auf magazin.tri-mac.de. www.tri-mag.de. Ja, und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal auf tri-mag.de/abo vorbeischaut. Da findet ihr unsere aktuellen Abo-Angebote mit allen Vorteilen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Bis demnächst. Ciao, ciao.